Hallo liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ich bin Marlene May und lese für euch aus meinem zweiten Roman Lakeside Love. Wie der Name andeutet, spielt die Geschichte am wunderschönen Bodensee, einem meiner absoluten Lieblingsorte. Die Hauptdarsteller sind Sophia und Antoine, die von einem Schicksalsschlag zusammengeführt werden und sich im Lauf der Story erst kennen und später lieben lernen. Kapitel 1 Sophia. Milans kleine Hand schloss sich fest um meine, als das Läuten der Klingel die Stille in meinem Wohnzimmer durchbrach. Ängstlich sah er mich an, und obwohl ich mich nicht besser fühlte als er, zwang ich mich, ihm aufmunternd zuzunicken. Hand in Hand gingen wir zur Wohnungstür. Aus dem Spiegel im Flur blickten mir zwei sorgenerfüllte braune Augen entgegen. Meine Lippen waren zu einem dünnen Strich zusammengepresst und ließen mein sonst so lebhaft wirkendes Gesicht seltsam starr erscheinen. Selbst meine schwarzen, welligen Haare, die sonst kaum zu bändigen waren, verweilten wie erstarrt in dem hohen Pferdeschwanz, den ich mir gebunden hatte. Ich strich meinen Rock glatt und straffte die Schultern, um nicht noch kleiner zu wirken, als ich es ohnehin war. Der Versuch eines Lächelns geriet zu einer Grimasse. Ich verdrehte die Augen. Porca miseria. Ohne die Gegensprechanlage zu benutzen, drückte ich auf den Öffner. Milan und ich wussten, wer kam, und nur zwei Stockwerke trennten uns jetzt noch von ihnen. Ich öffnete die Wohnungstür, um die drei in Empfang zu nehmen. Von Willkommensfreude konnte keine Rede sein. Unsere Besucher redeten nicht, während sie die Stufen erklommen. Lediglich ihre Schritte knarrten unheilverkündend auf der alten Holztreppe. Ich spürte, wie Milan sich versteifte und kämpfte den Impuls nieder, die Tür wieder zuzuschlagen. Stattdessen legte ich ihm schützend die Hände auf die Schultern. In wenigen Sekunden würde der 9-jährige Junge zum ersten Mal seinem Vater und seiner Großmutter begegnen, die für ihn zwar Fremde waren, bei denen er jedoch bald leben sollte. Wenn nicht gleich ein kleines Wunder geschah. Milans Mutter, meine Nachbarin Clara, war vor 4 Wochen bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Seither kümmerte ich mich um den Jungen, wie ich es seit seinem Einzug in die Wohnung nebenan regelmäßig getan hatte, und ich war davon ausgegangen, dass das auch so bleiben würde. Ich war jedenfalls bereit dazu. Milan hatte nämlich keine leiblichen Verwandten, die ihn hätten aufnehmen können. Clara war selbst Einzelkind gewesen und ihre Eltern waren bereits vor Milans Geburt gestorben. Über den Vater des Jungen hatte sie nie ein Wort verloren. Als ich mich zu Beginn unserer Nachbarschaft einmal nach ihm erkundigt hatte, hatte sich die Temperatur im Raum augenblicklich um ein paar Grad abgekühlt. »Ich möchte nicht über ihn reden«, hatte sie unumwunden klargestellt. »Er hat in Milans Leben nie eine Rolle gespielt und wird es auch nie. Glaub mir, es ist besser so.« Damit war das Thema für sie erledigt und ich nur unwesentlich schlauer gewesen. Seither hatte ich viel über Claras Worte nachgedacht, insbesondere in den letzten Wochen. Sie klangen nach herber Enttäuschung und unverzeihlichem Verhalten. Aber egal, was vorgefallen war, ob Milans Vater sich aus der Affäre gezogen oder Clara ihn rausgeschmissen hatte. Eins hatte für mich festgestanden: Sein Sohn hatte ihn nicht interessiert, sonst hätte er sicher Mittel und Wege gefunden, Kontakt zu ihm zu halten. Nie und nimmer hätte ich mir daher träumen lassen, dass er plötzlich auf den Plan treten und Milan auch noch zu sich nehmen könnte. Und das so bald wie möglich. Doch nach Claras Tod hatte das Jugendamt festgestellt, dass ein gut betuchter Jurist namens Antoine de la Tour nicht nur jeden Monat eine nicht unerhebliche Summe auf ein Konto in Milans Namen überwies, sondern auch in seiner Geburtsurkunde als Vater verzeichnet war. Gegen dieses Papier waren mehrere Jahre nahezu täglicher Kontakt wertlos. Ein völlig Fremder hatte plötzlich das Sorgerecht für Milan und ich konnte nicht das Geringste dagegen tun. Der Kopf eines Mannes erschien am Absatz der Treppe. Das musste er sein. Sein Blick fixierte Milan, während er die letzten Stufen nahm. Erst als er unmittelbar vor uns zum Stehen kam, sah er zu mir auf. Was für ungewöhnliche Augen, schoss es mir unwillkürlich durch den Kopf. Sie waren eisblau und tief wie Bergseen, in denen man sich hoffnungslos verlieren konnte. Irritiert von ihrer Wirkung musste ich erst heftig blinzeln, bevor ich den Rest von Antoine de la Tour in Augenschein nehmen konnte. Milans Vater war groß, schlank, hatte kurze, mittelblonde Haare, einen gepflegten Dreitagebart und ein markantes, recht attraktives Gesicht, auf dem ein paar Sommersprossen mit einer natürlichen Sonnenbräune konkurrierten. Ansonsten hätte man meinen können, er wäre auf dem Weg zu einer Beerdigung, denn er trug einen perfekt sitzenden schwarzen Anzug, unter dem ein blütenweißes Hemd hervorlugte. Sein einziges Zugeständnis an Léger war, dass er keine Krawatte trug und den obersten Knopf seines Hemdes geöffnet hatte. Ich wand mich innerlich. Hätte er sich nicht ein bisschen freundlicher anziehen können, um es Milan leichter zu machen? Der Unterschied zwischen seinem und Claras Kleidungsstil hätte jedenfalls größer nicht sein können. Genauso steif wie sein Aufzug waren auch seine Gesichtszüge. Ich zog demonstrativ die Mundwinkel nach oben, erhielt jedoch keine Reaktion. Hinter Antoine de la Tour kam eine ältere Frau die Treppe hinauf, seine Mutter. Porco cane! Ihr Aussehen entsprach voll und ganz dem Ruf, der ihr vorausgeeilt war. Sie war eine dünne, elegant gekleidete Frau mit Bauschaumfrisur, die uns mit zusammengekniffenen Lippen musterte. Hätte sie nicht wenigstens rein äußerlich vom Typ liebenswerte Großmutter sein können? Milan wich instinktiv einen Schritt zurück. Lächelt doch wenigstens, flehte ich im Stillen. Am liebsten hätte ich Mutter und Sohn gepackt und kräftig durchgeschüttelt. Als letzte erklomm Frau Müller vom Jugendamt die Stufen. Wie immer keuchte sie wie eine Dampflok, als sie oben ankam. Der Stoff ihrer wallenden, geblümten Bluse hob und senkte sich im schnellen Rhythmus ihres Atems. Sie schenkte Milan ein aufrichtiges und warmherziges Lächeln, für das ich ihr unendlich dankbar war, und schüttelte mir die Hand. »Milan, Frau Bernardi«, sagte Frau Müller, »darf ich vorstellen, Antoine de la Tour und seine Mutter Waltraud de la Tour.« Antoine de la Tour streckte Milan die Hand entgegen. Der senkte jedoch den Kopf und presste die Hände an die Seiten, woraufhin sein Vater die Hand wieder sinken ließ und mir schweigend zunickte. Ich nahm an, er wusste von Frau Müller, dass Milan seit Claras Tod mit mir nur das Nötigste und im Beisein anderer überhaupt nicht sprach. Selektiver Mutismus, so der Fachbegriff. Waltraud de la Tour versuchte es erst gar nicht bei Milan, sondern reichte gleich mir die Hand, oder besser gesagt ihre schlaffen Finger, was wohl vornehm sein sollte, mich jedoch an einen toten Fisch erinnerte. Erneut widerstand ich dem Impuls, ihnen die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Hier entlang. Ich führte unseren Besuch an meinen kleinen Esstisch und bot Kaffee an, den die beiden Frauen dankend annahmen, während Antoine de la Tour wortlos ablehnte und Milan anstarrte, der ihm mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern gegenüberhockte. Waltraud de la Tour saß mit kerzengeradem Rücken neben ihrem Sohn, nahm mit abschätzigem Blick meine Wohnung in Augenschein und spreizte allen Ernstes den kleinen Finger ab, während sie an ihrer Tasse nippte. Ich unterdrückte einen hysterischen Lacher, der sich den Weg durch meine Kehle zu bahnen drohte. »Milan«, begann Frau Müller schließlich, »du weißt ja bereits, dass Herr de la Tour dein Vater ist. Er und deine Großmutter sind heute den weiten Weg hierher gekommen, um dich kennenzulernen.« Keine Reaktion. »Wir wissen, dass das alles andere als leicht für dich ist«, setzte sie erneut an, »aber dein Vater hat das Sorgerecht für dich und möchte, dass du in Zukunft bei ihm lebst.« Milan warf mir einen verängstigten Blick zu und ich legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm. Dass er über kurz oder lang zu seinem Vater an den Bodensee ziehen musste, stand fest. Frau Müller und ich hatten dafür allerdings einen ganz anderen Fahrplan vorgesehen als Waltraud und Antoine de la Tour und wir hofften, sie trotz ihrer bisherigen mangelnden Kompromissbereitschaft davon zu überzeugen, Milan eine wesentlich längere Übergangsfrist zuzugestehen, in der sich Vater und Sohn in Ruhe kennenlernen konnten. Ungeduldig schaltete Waltraud de la Tour sich ein. »Wir haben dir ein Geschenk mitgebracht.« Aus einer Papiertüte, die neben ihr auf dem Boden stand, zog sie einen großen Karton hervor. »Wir haben gehört, dass du Lego magst.« Noch vor ein paar Wochen wäre Milan angesichts des Geschenks in wahre Begeisterungsstürme ausgebrochen. Jetzt jedoch wanderte sein Blick erneut zu mir. Mit einem Ausdruck ungläubigen Entsetzens schüttelte er abwehrend den Kopf, sprang auf und lief aus dem Zimmer. »Wir dachten, du würdest dich freuen«, rief seine Großmutter ihm nach. Die Tür des Gästezimmers fiel mit einem lauten Knall ins Schloss. Ich rollte innerlich mit den Augen. Hielten sie Milan für so oberflächlich, dass er sich mit Spielzeug kaufen ließ? »Bitte entschuldigen Sie mich kurz«, sagte ich und folgte dem Jungen. Milan hatte sich aufs Bett geworfen, Kopfhörer aufgesetzt und war gerade dabei, eine Hörbuch-CD in seinen tragbaren CD-Player einzulegen. Die Geschichten waren sein Zufluchtsort, wann immer ihm alles zu viel wurde. Als er mich hörte, hielt er in seiner Bewegung inne. Ich setzte mich neben ihn auf die Bettkante. »Hör zu, Milan, das war zugegebenermaßen ein ganz plumper Versuch von dieser Waltraud und ein ganz blöder Start, aber du weißt, dass ich und Frau Müller alles versuchen werden, um die beiden umzustimmen.« Keine Reaktion. Ich fühlte mich hin und her gerissen zwischen meiner Sorge um Milan und dem wichtigen Gespräch, das es zu Ende zu bringen galt. »Du kannst von mir aus hier bleiben«, gab ich mir schließlich einen Ruck. »Aber ich muss zurück ins Wohnzimmer, auch wenn es mir schwerfällt. Wir müssen das heute klären, wo die beiden hier sind.« Milan starrte an die Decke, gab mir jedoch mit einem stummen Nicken sein Okay und drückte dann die Abspieltaste seines CD-Players. »Ich bin so schnell es geht wieder da«, versprach ich und strich ihm ermutigend über den Kopf, bevor ich schweren Herzens das Zimmer verließ. Waltraud de la Tour quittierte meine Rückkehr ins Wohnzimmer mit einem finsteren Blick, während ihr Sohn mit abwesender Miene das gerahmte Foto von Clara, Milan und mir betrachtete, das ihm gegenüber an der Wand hing. So langsam gelangte ich zu der Überzeugung, dass Clara völlig recht gehabt hatte und es besser wäre, wenn Antoine de la Tour sich auch in Zukunft aus Milans Leben heraushielt. »Sind Sie sicher, dass wir das Gespräch fortsetzen können?«, fragte mich Frau Müller besorgt. Ich nickte und sah ihr fest in die Augen, um sie an das Versprechen zu erinnern, das sie Milan und mir gegeben hatte. Wir hatten keine Zeit zu verlieren. Sie deutete ein Nicken an und begann, an die de la Tours Gerichte zu sprechen. »Wie Sie sehen und nicht anders zu erwarten, macht der Junge eine sehr schwere Zeit durch. Sie beide sind für ihn Fremde. Deshalb möchte ich Ihnen trotz Sorgerecht noch einmal dringend empfehlen, Milan vorerst in seiner vertrauten Umgebung zu lassen. Frau Bernardi kennt den Jungen seit mehreren Jahren und hat sich bereits vor dem Tod seiner Mutter regelmäßig um ihn gekümmert.« Waltraud de la Tour schnaubte entrüstet. »Frau Müller, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Frau Bernardi ist wohl kaum für diese Aufgabe qualifiziert. Wir haben alles für Milan vorbereitet. Bei uns wird er in einem großen, schönen Haus wohnen und die fähigsten Ärzte und Pädagogen werden sich um ihn kümmern. Dem Jungen wird es an nichts fehlen, das garantiere ich Ihnen.« Ungläubig starrte ich Waltraud de la Tour an. »Als ob du eine Ahnung hättest, was Milan braucht«, schoss es mir durch den Kopf. »Dennoch wäre es am besten, wenn Sie und Herr de la Tour Milan über einen längeren Zeitraum regelmäßig besuchten und sich so langsam »Ich bitte Sie«, fuhr Waltraud de la Tour erbost dazwischen. »Das haben wir am Telefon doch schon besprochen. Mein Sohn hat keine Zeit für solche Spielchen. Er ist ein vielbeschäftigter Mann und kann nicht jedes Wochenende durch halb Deutschland fahren. Wir sind Milans nächste Verwandte. Der Junge gehört zu uns.« Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. »Wie bitte? Spielchen? Das hier war doch kein Spiel. Es ging um die seelische Gesundheit ihres Enkelkinds. Frau Müller hatte ja bereits angedeutet, dass die de la Tours nicht gesprächsbereit waren, aber diese Worte schlugen dem Fass den Boden aus. Hilfesuchend schaute ich zu Antoine de la Tour hinüber, der noch immer gedankenverloren das Foto an der Wand anstarrte. Dem Gespräch schien er überhaupt nicht zu folgen. Seine Teilnahmslosigkeit, gepaart mit den italienischen Genen, die ich von meinem Vater geerbt hatte, ließen meinen Puls weiter in die Höhe schnellen. »Herr de la Tour«, versuchte ich, ihn wachzurütteln. »Herr de la Tour!« Endlich löste er seinen Blick von dem Foto und sah mich disorientiert an. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Am liebsten hätte ich ihn am Kragen gepackt. Ungehalten fuhr ich fort. Milan ist ihr Sohn. Als Vater sollte sein Wohl für sie an erster Stelle stehen. Er hat gerade seine Mutter verloren. Sie können doch nicht allen Ernstes glauben, es sei das Beste, ihn aus seiner gewohnten Umgebung zu reißen. »Was erlauben Sie sich?« rief seine Mutter empört. »Ich sagte bereits, dass es Milan bei uns an nichts fehlen wird.« »Halten Sie sich da raus!« blaffte ich sie wütend an. »Wie konnte man nur so borniert sein?« »Antoine!« zischte Waltraud de la Tour. Antoine de la Tour schaute erst mich und dann seine Mutter an. Der Anflug eines Stirnrunzelns erschien auf seinem Gesicht, verschwand jedoch rasch wieder. Dann öffnete sich sein Mund zum allerersten Mal. »Es tut mir leid, Frau Bernardi, aber meines Wissens ist alles bereits besprochen.« »Bäm!« Seine Stimme traf mich wie ein Schlag mit dem Hammer. Sie klang dunkel und samtig und ging mir durch Mark und Bein. Im Geiste stampfte ich wie Rumpelstilzchen mit dem Fuß auf, um das honigsüße Gefühl abzuschütteln, das sie in mir hervorrief. Ich starrte ihn an, bis mein Gehirn die Bedeutung seiner Worte registriert hatte und neue Wut wie heiße Lava durch meine Adern schoss. Bevor ich etwas sagen konnte, fuhr er fort. »Milan soll nächste Woche zu uns kommen.« Wutentbrannt sprang ich auf und stützte mich mit beiden Händen auf der Tischplatte ab. Zeit, meine letzte Karte auszuspielen. Ich hatte gehofft, sie nicht ziehen zu müssen, mir blieb jedoch nichts anderes übrig. Ich schrie, »Glauben Sie ja nicht, dass ich da so einfach mitmache. Ich werde Milan bestimmt nicht allein lassen. Wenn Sie nicht zu uns kommen wollen, werde ich zu Ihnen kommen. Wenn es sein muss, kampiere ich in Ihrem Garten. Ich...« »Frau Bernardi.« Frau Müller legte mir die Hand auf den Arm. »Beruhigen Sie sich.« Ach, die war ja auch noch da. Hatte sie nicht versprochen, mir zu helfen? »Ich will mich aber nicht beruhigen«, keifte ich sie an. »Ihnen mögen ja die Hände gebunden sein. Ich werde allerdings nicht tatenlos zusehen wie...« »Frau Bernardi«, wurde ich schon wieder unterbrochen, dieses Mal von Samtstimme. Mit funkelnden Augen nahm ich ihn ins Visier. Zu meiner Überraschung entdeckte ich zum ersten Mal so etwas wie Interesse in seinem Gesicht. »Wäre das denn eine Option?«, fragte er schnell. »Ich meine, dass Sie mit nach Konstanz kämen. Sind Sie nicht beruflich und privat hier eingebunden?« »Antoine«, zischte seine Mutter, »wir brauchen Ihre Hilfe nicht.« »Mutter«, wies er ihren Protest ab und sah mich auf eine Antwort wartend an. »Ja, das wäre eine Option«, erwiderte ich schon etwas ruhiger. »Ich arbeite freiberuflich als Übersetzerin. Das kann ich von überall aus machen. Ich brauche nur meinen Laptop, ein paar Bücher und einen WLAN-Anschluss. Ach ja, und ab und zu einen Drucker.« Dass ich Single war, ging ihnen nun wirklich nichts an. »WLAN und Drucker sind kein Problem. Den Rest müssten Sie selbst mitbringen«, sagte Antoine de la Tour. »Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie Milan begleiten. In meinem Haus ist genug Platz. Im Dachgeschoss habe ich eine kleine Wohnung, die leer steht. Dort hätten Sie Ihr eigenes Reich. Selbstverständlich dürfen Sie mit Milan auch alle anderen Räume im Haus benutzen und sind eingeladen, mit uns zu essen.« Ich schwieg. Nicht, weil ich über das Angebot nachdenken musste, sondern weil ich mit weiterer Gegenwehr gerechnet hatte. Waltraud de la Tour betrachtete mich zwar unverhohlen feindselig, hielt jedoch den Mund. »Einverstanden«, besiegelte ich unsere Abmachung und gab Antoine de la Tour die Hand.